Julian Assange, das ist der Name, mit dem WikiLeaks in allererster Linie und eigentlich auch in zweiter Linie in Verbindung gebracht wird. Das Problem ist nur, Julian Assange sitzt im Gefängnis. Vorwurf: sexuelle Belästigung. Es gibt aber zwei weitere Männer, die über WikiLeaks gut Bescheid wissen und einiges zu erzählen haben, uns bislang eher unbekannt. Konstantin Zurawski mit der Webschau und einem kleinen WikiLeaks-Köpfe-Spezial. Fangen wir aber nochmal mit dem Wichtigsten an, mit Julian Assange. Gibt es da irgendwelche Neuigkeiten?
Von Julian Assange gibt es, ja, Neuigkeiten kann man so sagen. Er sitzt ja bekanntlich in einem britischen Gefängnis. Die britischen Behörden, die müssen jetzt entscheiden, ob sie einem Auslieferungsbegehren der schwedischen Staatsanwaltschaft entsprechen. Assange wird ja sexuelle Nötigung und Vergewaltigung in einem minderschweren Fall vorgeworfen. Sicher und entschieden ist da noch nichts. Aber es gibt da jetzt Verschwörungstheorien, haben wir am Mittwoch in der Webschau auch schon mal drüber geredet. Verschwörungstheorien darüber, dass man Assange gar nicht wegen Vergewaltigung oder sexueller Belästigung ins Gefängnis sperren will, sondern dass das Ganze politische Gründe hat. Aber wenn man, das ist jetzt das eigentlich Neue, wenn man nach Assange Unschuld sucht, dann ist es wohl viel einfacher. Man braucht wohl gar keine Verschwörungstheorie. Das ist so zumindest in zwei Artikeln zu lesen. Einer auf faz.net, geschrieben vom IT-Journalisten Detlef Borchers. Der andere ist veröffentlicht auf dem Online-Portal des Kopp Verlags, geschrieben von Udo Ulfkotte. Er ist ehemaliger Afrika- und Asia-Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ein bekannter, wenn auch nicht ganz unumstrittener Journalist.
Was genau schreiben die beiden?
Also kurz zusammengefasst kann man da lesen, dass Assange binnen kurzer Zeit mit zwei Frauen geschlafen hat. Die beiden Frauen haben von der jeweils anderen erfahren und weil beide gekränkt waren, haben sie zusammen entschlossen, ihn anzuzeigen. Nicht etwa, weil sie vergewaltigt oder genötigt wurden, sondern aus gekränkter Eitelkeit sozusagen.
Das war die Kurzfassung, aber da es um Sex geht, hätten wir gerne die Langfassung.
Also es war wohl so, dass Assange mit der schwedischen Piratenpartei zusammengearbeitet hat. Deshalb ist er überhaupt erstmals nach Schweden gereist. Dort hat er dann eine Pressereferentin bekommen. Auf faz.net ist zu lesen, das ist eine feministische Sozialdemokratin, so steht es da. Assange hat in Schweden dann einen Vortrag gehalten und zu diesem Vortrag hat seine Pressereferentin, also die Sozialdemokratin, per Twitter eingeladen. Eine schwedische Fotografin, das ist jetzt die zweite Frau, die ins Spiel kommt, die ist dieser Einladung gefolgt und ist zum Vortrag gekommen. Dort haben sich dann Assange und die Fotografin das erste Mal kennengelernt. Mit beiden Frauen, also mit der Sozialdemokratin auf der einen Seite und mit der Fotografin auf der anderen, hatte Assange später dann Sex. Beide Frauen haben jeweils von der anderen erfahren und zusammen entschieden, Assange anzuzeigen, dass die eine wohl, also die Sozialdemokratin, wohl aus gekränkter Eitelkeit und die Fotografin wohl, weil sie mit Assange ungestützten Sex hatte und jetzt ein schlechtes Gewissen hat. So ungefähr ist es in den beiden Artikeln zu lesen.
Das beweist aber doch noch nichts, also keine Vergewaltigung.
Nein, also es beweist noch nichts. Es gibt ja auch noch gar keine Gerichtsverhandlung, die wird das dann wohl alles klären. Aber was die Vergewaltigungsvorwürfe angeht, da gibt es wohl noch mehr Indizien, die Assange entlasten. So ist es im Artikel von Udo Ulfkotte auf der Website des Kopp Verlags zu lesen. Demnach hatte die Sozialdemokratin, sie ist es ja, die angeblich vergewaltigt wurde, wohl mal einen Twitter-Account. Der ist zwar inzwischen gelöscht, der Account, aber die Tweets, die sie dort mal veröffentlicht hat, die gibt es noch. Das Internet vergisst ja bekanntlicherweise nie etwas. Und in einem Tweet unmittelbar nach der angeblichen Vergewaltigung, da ist zu lesen, ich zitiere mal, sitzen draußen um 2 Uhr und frieren kaum. Zusammen mit den coolsten und smartesten Leuten der Welt einfach wundervoll. Zitat Ende. Und Udo Ulfkotte, er schreibt nun dazu, zu diesem Tweet, Zitat, jeder konnte per Twitter lesen, dass es ihr gut ging. Sie war glücklich und verbrachte eine romantische Nacht. Wir wissen nicht, ob die Kriminalisten von Interpol die hier gezeigten Twitter-Notizen des angeblichen Vergewaltigungsopfers kennen. Wir wissen nur, dass sie diese Botschaften von ihrem Account gelöscht hat, bevor sie Julian Assange bei der Polizei Tage später bezichtigte, sie in der Nacht vom 14. auf den 15. August 2010 vergewaltigt zu haben. Zitat Ende.
Also Herr Ulfkotte ist sich sicher, dass an den Vergewaltigungsvorwürfen nichts dran ist?
Das ist er. Das ist so zu lesen in seinem Artikel, auf jeden Fall. Und der Artikel von Detlef Borchers, der liest sich recht ähnlich. Er beendet seinen Text auch mit einem bedeutsamen Zitat, das ich hier zitieren möchte. Von der Sozialdemokratin ist bekannt, dass sie am 12. Januar 2010 eine Übersetzung von Seven Steps to Legal Revenge, einem Ratgeber, wie man es schafft, dass gegen einen Mann Anklage erhoben wird, in ihren Blog einstellte. Dieser Text wurde aber, wie der ganze Blog, am 21. August gelöscht. Zitat Ende.
Soweit der spannende Fall Julian Assange, aber ich habe es in der Anmoderation schon versprochen, wir wollen uns auch noch um andere Menschen kümmern, die Köpfe hinter WikiLeaks sind. Du hast dich darum gekümmert. Fangen wir mal an mit einem Mann aus Island, den ich bislang noch nicht kannte, der eine Person hinter WikiLeaks ist. Wer ist der Mann?
Ja, er nennt sich Kristinn Hrafnsson. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Mit isländischen Namen kennen wir vom Vulkan. Es ist immer etwas schwierig. Auf Wikipedia ist zu lesen, dass er Enthüllungsjournalist ist, Sprecher von WikiLeaks und zweiter Mann hinter Assange. Das steht da so. Und er ist wohl nach Bagdad gereist, um mit Menschen zu sprechen, die den Hubschrauberangriff überlebt haben. WikiLeaks hatte ja ein Video mit einem Angriff unter anderem auf Zivilisten veröffentlicht, das sogenannte Collateral Murder Video, was um die Welt gegangen ist. Und Hrafnsson war wohl einer der Personen von WikiLeaks, die die Echtheit des Videos überprüft haben. Dann gibt es noch ein Porträt auf Forbes.com. Demnach arbeitet Hrafnsson seit April für WikiLeaks. Vorher hat er für die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt RUV gearbeitet. Das ist so das isländische Pendant zur ARD. Und er war Berater der Gruppe Icelandic Modern Media Initiative, einer Initiative, die dafür gesorgt hat, dass es in Island mit die strengsten Gesetze weltweit gibt zum Schutz der Pressefreiheit und auch zum Schutz von Whistleblowern. Viel mehr ist über ihn nicht zu finden. Das Forbes-Magazin vermutet aber, dass wir demnächst noch häufiger von ihm in der Öffentlichkeit hören werden, weil er eben jetzt der zweite Mann hinter Assange ist. Und solange Assange in Haft ist, kann er ja nicht an die Öffentlichkeit. Deswegen muss das eben Hrafnsson tun. Auf YouTube gibt es auch schon ein, zwei Videos, unter anderem mit CNN. Können wir noch verlinken auf deradiowissen.de.
Wo man ihn sehen kann.
Ja. Und hören.
In was für einer Situation? Pressekonferenz oder was?
Nein, er wird interviewt von einem CNN-Journalisten allgemein zum Thema WikiLeaks. Ist jetzt nicht so viel spannend Neues dabei.
Und wird er auch insertiert als WikiLeaks-Sprecher?
Ja.
Bleibt ein dritter Name, nämlich ein Deutscher, Daniel Domscheit-Berg, den man mit WikiLeaks verbindet. Welche Rolle spielt der und spielte der?
Ja, über den weiß man ja inzwischen einiges. Der Deutsche Daniel Domscheit-Berg, ehemals anonym bekannt Daniel Schmidt. Key Facts, er ist 32 Jahre alt, neben Assange und inzwischen eben Hrafnsson das einzige bekannte Gesicht von WikiLeaks, Informatiker und auch Aktivist in der Informationsfreiheitsszene. Man hatte erstmals von ihm erfahren, als er in einem Spiegel-Interview mitteilte, dass er WikiLeaks verlassen wird. Von Ende September ist das. Als Grund hatte er einen Streit mit Assange angegeben. Nun ist er häufiger in den Medien, zum Beispiel im Interview mit Zeit Online, das gestern Nachmittag veröffentlicht wurde, oder auch in einem Interview mit der Zeitung Der Freitag von gestern Mittag. Und darin erzählt er unter anderem von seiner Idee, ein neues WikiLeaks ins Leben zu rufen. Das Ganze soll dann OpenLeaks heißen.
Mhm. Und wie soll sich das von WikiLeaks unterscheiden?
Also es soll vor allen Dingen dezentral organisiert sein, keine zentrale Instanz mehr haben, gegen die man vorgehen könnte. Das ist so der größte Unterschied. Ich zitiere Domscheit-Berg mal: Damit wollen wir sicherstellen, dass jeder Verlag, jedes Medienhaus, jede NGO, jeder kritische freie Journalist einen digitalen Briefkasten bekommen kann, zu dem Whistleblower Informationen und Dokumente schicken können, ohne Gefahr zu laufen, entdeckt zu werden. Zitat Ende. Und ein weiterer Unterschied wird laut Domscheit-Berg sein, dass der Informant entscheiden kann, wer die Daten vorab bekommen kann, also zum Beispiel Medien, Gewerkschaften, Nichtregierungsorganisationen. Das war bei WikiLeaks ja bisher anders. Da hat WikiLeaks ja entschieden, wer die Daten vorab bekommt. In diesem Fall, also jetzt bei den Depeschen, ja Spiegel, Guardian. Und das, sagt Domscheit-Berg, ist nicht die korrekte Vorgehensweise. Der Informant muss selbst und soll selbst entscheiden dürfen, wer die Informationen vorab bekommt.
Die drei Männer hinter WikiLeaks, vielleicht gibt es noch mehr, das wissen wir nicht. Im Moment kennen wir Julian Assange, über den haben wir schon vieles gelernt. Konstantin Surawski hat uns außerdem auch noch was über Kristinn Hrafnsson, richtig?
Hrafnsson.
Hrafnsson, einem Isländer mit kompliziertem Namen berichtet. Und dem ehemaligen Sprecher von WikiLeaks, dem Deutschen Daniel Domscheit. Berg. WikiLeaks, wir lernen es jedes Tag ein bisschen besser kennen, auch dank Konstantin Surawski und der DRW Wissen Webschau.